Okay, in dieser Einheit geht es jetzt um den argentinisch-mexikanischen Historiker, Philosophen und Theologen Enric Dussel, der, so beschreibt es auch Jens Kastner, im lateinamerikanischen Kontext ein einflussreicher Theoretiker sei, auch zu verstehen als Transmissionsriemen hin zu einer dekolonialistischen Theorie aus Lateinamerika. Dussel selbst nimmt keinen expliziten Bezug auf diese postkolonial-dekolonialen Theoriezusammenhänge, und dennoch denke ich, wird deutlich, dass eine ganze Reihe Facetten in seinem Denken zutage treten, sogar strukturell zutage treten, die dann deutlich machen, wieso Dussel für dekolonialistische Theorie aus Lateinamerika, wie Kastner sagt, affin bzw. anschlussfähig ist. Dussels Denken ist insofern zum einen attraktiv, weil es multidisziplinär ausgerichtet ist, und im Blick auf Lateinamerika lässt sich sagen, dass es geprägt ist vom Blick auf Lateinamerika als einem Ort an der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Peripherie, einem Ort also, der außerhalb des Blickfeldes der Zentren liegt, sehr wohl aber von diesen Zentren dominiert ist. Aktuell wird im Rahmen der Diskussion um eine dekolonialistische Sicht des Kapitalismus und der europäischen Moderne, so Kastner, wie ich schon angedeutet habe, immer wieder an Dussels Philosophie der Befreiung angeknüpft. Also er nennt seinen Ansatz Philosophie der Befreiung, und bewusst eben Philosophie, weil es darin um die metaphysische Grundlage des Handelns geht. Das wird gleich noch deutlich werden. Interessant für viele ist dabei seine praxistheoretische Perspektive. Darin macht er deutlich, dass die Praxis der Theorie vorausgeht und zugleich Möglichkeiten einer Befreiung eröffnet, die nicht auf das Denken beschränkt bleiben sollen. Daher ist die Praxis insofern mit der Theorie verbunden, als beide, Theorie und Praxis, verortet sind. Das ist eine zentrale Kategorie. Verortet, das heißt, sie ist an einen Ort gebunden, von dem her gesprochen und gehandelt wird. Der Ort wird zugleich zu einem Locus von Erkenntnis, also sprich zu einem Ort von Erkenntnis und Erkenntniskritik, und darin wiederum zum Ausgangspunkt für eine veränderte Praxis. Neben dem Praxisverständnis ist ein zweites Element von Bedeutung für die Anschlussfähigkeit Dussels. Es ist nämlich die Kritik des handelnden Subjekts der Aufklärung. Diese Kritik ist aber etwas anderes, als wir sie von unseren Zusammenhängen gewohnt sind. Keine Kritik des Subjekts als Handlungsträger abstrakter Arbeit, sondern zur Subjektkonstitution gehört nach Dussel die Ausgrenzung des Anderen. Das Subjekt ist also konstituiert durch die Ausgrenzung des Anderen, und dessen Affirmation wird für Dussel dann zur Grundlage der Philosophie, seiner Philosophie der Befreiung. Jens Kastner registriert für, wie er das immer wieder nennt, dekolonialistische Theorie aus Lateinamerika eine Fokusverschiebung vom Ökonomischen zum Kulturellen hin. Diese Fokusverschiebung lässt sich für Dussel gerade nicht feststellen, sondern er verschiebt anders. Diese Fokusverschiebung, das muss ich vielleicht noch vorweg sagen, hat zu tun mit der über seit den 1970er Jahren dominanten Dependenztheorie in Lateinamerika und ihren ökonomisch-politischen Fokus gegen diese Einseitigkeit soll die Ebene der Kultur in den Fokus gerückt werden, also blinde Flecken des marxistisch geprägten Dependenztheorie bearbeitet und damit das Blickfeld erweitert werden. Kultur wird dabei, so Kastner, verstanden als allgemeine Denk-, Gefühls- und Wahrnehmungsweisen. Zitat Ende. Sie gilt als Ort, der wesentlich ist für die Prägung der Subjektivitäten wie für entwickelte Formen des Wissens. Dussel, wie schon angedeutet, geht einen anderen Weg, beziehungsweise der ergibt sich aus seiner Biografie. Mit Reisen nach Europa bildet sich, wie er das selber für sich beschreibt, das Bewusstsein, dass wir Lateinamerikaner und keine Europäer sind. Dieser Bewusstseinsstand verbindet Dussel existenziell wie philosophisch mit der Frage, Zitat, wer sind wir in kolonialer Hinsicht? Worin besteht unsere lateinamerikanische Identität? In seinen historischen Forschungen, mit denen er ansetzt, ging es Dussel darum, Lateinamerika im Entwicklungsprozess der Weltgeschichte zu verorten. Inspiriert ist er dabei von europäischem Denken, nämlich dem von Paul Ricoeur, der meint, mit einem Rückgriff auf einen ethisch-mythischen Kern aller Kulturen etwas Kulturübergreifendes rekonstruieren zu können oder finden zu können. Und das versucht Dussel im Blick auf das Lateinamerikanische herauszuarbeiten und philosophisch zu reflektieren. Bei Dussel kommt es nun nicht zu einem Bruch mit dem politisch-ökonomischen, sondern zu einem Bruch mit dem kulturellen. Und der wiederum ist verortet in den Protestbewegungen Ende der 1960er Jahre, die er als Student in Deutschland mitbekommt. Zum einen und zum anderen in der Auseinandersetzung mit der Dependenztheorie. Die Frage nach Kultur, so die Einsicht Dussels, kann von der Frage nach Herrschaft nicht getrennt werden, und so kann sie auch nicht getrennt werden von den Asymmetrien, wie sie im Verhältnis von Zentrum und Peripherie sowie in der Asymmetrie der Akteure auf allen Ebenen sich darstellt. Der Ort, von dem her die Wirklichkeit erfahren und bedacht und von dem her gehandelt wird, wird für Dussel zu einer theoretischen und praktischen Kategorie. Zentrum und Peripherie werden die unterschiedlichen Orte der Reflexion und des Handelns im Kontext von ausbeuterischer und in Abhängigkeit führender Herrschaft. Entsprechend gibt es auch unterschiedliche kulturelle Ausprägungen, die sich wiederum asymmetrisch gegenüberstehen. Auf der einen Seite, so Dussel, die okzidentale, metropolitane und eurozentrische Kultur, sowie auf der anderen Seite, aber immer miteinander verbunden, die peripheren postkolonialen Kulturen, die ihrerseits dann noch einmal gespalten sind in die Eliten, die geprägt sind von europäisch-kulturellen Zusammenhängen und vom Volk. Jetzt muss ich gerade das Zitat suchen. Das nennt er dann das Volk versteht er als populare Mehrheit, die in ihren Traditionen zu Hause das eigene gegen dasjenige verteidigen, was ihr eine technisch und ökonomisch kapitalistische Kultur auf fundamentalistische Weise aufzwang. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und ersten Reflexionen geht es Dussel darum, die Kritik des Denkens der Moderne zu entwickeln und für deren Verortung stehen zwei Begriffe. Das eine ist uns bekannt von Descartes, cogito ergo sum, und das verbindet er mit dem conquiro, das könnte man sagen ergo sum, und manche Lateinamerikaner sagen dann cogito ergo bum. Also das heißt, das Denken, wenn es kontextualisiert wird, in den von der Dependenztheorie geprägten Zentrum-Peripherie-Zusammenhang, dann verbindet sich das Ich denke mit dem Ich erobere. Damit ist das Denken der europäischen Tradition, die sich an Descartes orientiert, immer ein Denken, das mit Herrschaft verbunden ist. Was das bedeutet, macht Dussel in einem, oder will ich in einem Zitat aus Dussels Philosophie der Befreiung deutlich machen. Darin heißt es, Zitat, vom Ich erobere, das in der Welt der Azteken und Inkas in ganz Amerika gilt, vom Ich versklave, das in der Welt der Schwarzen aus Afrika gilt, die für das Gold und Silber verkauft werden, das mit dem Tod der Indios aus den Tiefen des Meeres gewonnen wird, vom Ich vernichte, das in den Kriegen mit Indien und China bis zum schändlichen Opiumkrieg gilt, von diesem Ich geht das kartesianische Denken im Ich-Denke, also ego cogito ergo sum, aus. Etwas verrückt ist hier zunächst einmal, dass Dussel Descartes Denken, das sich im 17. Jahrhundert entwickelt, mit der circa 100 Jahre vorher beginnenden Eroberung Amerikas in Verbindung bringt. Und damit aber verortet er dieses Denken, und zwar insofern, als quasi Descartes mehr oder weniger unbewusst, also ohne Reflexionszusammenhang, dieses cogito ego cogito letztlich als Interpretation der Eroberung verstanden werden kann und somit den Herrschaftscharakter der europäischen Denktradition deutlich macht. Für Descartes spielen bei seinem cogito ergo sum so zwei Facetten eine Rolle, also zumindest zwei Facetten, die ich nennen möchte. Das ist zum einen die Ausprägung von individuellen Persönlichkeiten, davon hat Descartes mitgekriegt in seiner Erziehung und Ausbildung an einer Jesuitenschule oder Universität. Und bei den Jesuiten wurde schon sehr stark gerade inspiriert von Ignatius von Loyola dieses subjektive Element stark gemacht und Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Die zweite Facette ist die Frage nach Gewissheit. Die Frage nach Gewissheit musste in der Zeit Descartes neu gestellt werden, weil die alte Gewissheit als Gottesgewissheit beziehungsweise als eine Gewissheit, die sich aus der Offenbarung ergibt, so war das noch bei Augustinus, ins Wanken geraten ist. Also sieht sich Descartes also mit der Frage konfrontiert, woher bekomme ich denn meine Gewissheit, wenn die alte Gewissheit, also sprich die Offenbarungsgewissheiten, nicht mehr plausibel erscheinen. Und hier greift Descartes statt auf die Offenbarung auf das Selbstbewusstsein des Individuums zurück. Das Selbst des denkenden Individuums versteht Descartes nun als denkende Substanz, das heißt als denkende und unsterbliche Sache, also dann res cogitans, als denkende Sache. Und dieser denkenden Sache steht ein Objekt gegenüber, bei Kant dann res extensa genannt, das es zu erforschen gilt. Der wissenschaftliche Rationalismus verbindet sich nun mit dem Solipsismus des Selbstbewusstseins. Und dabei steht eben das denkende Ich dem einem Objekt gegenüber, das inhaltslos, also eine Art qualitätsloser Körper darstellt. Dussel interpretiert, es wird zu einem rein, dieses Denken oder dieser Körper, qualitätslose Körper, wird zu einem rein quantitativ zu bestimmenden Funktionszusammenhang und als qualitätslose Maschine gedacht. Zitat weiter. Diese reine Maschine zeigt uns weder ihre Hautfarbe noch ihre Rasse, auch nicht ihr Geschlecht. Zitat Ende. Gedacht wird sie aber in der Perspektive der weißen Rasse und des männlichen Geschlechts. Und davon wird die Wahrnehmung kolonialer Körper erfasst. Sexismus und Rassismus sind vor diesem Hintergrund für Dussel bereits in der für die europäische Denktradition grundlegenden Spaltung in das substanziell verstandene Denken des Subjekts und das zudenkende, qualitätslose, also inhaltslose Objekt angelegt. In der Überordnung des zu denkenden Ich über das Objekt artikuliert sich zugleich, wie schon gesagt, ein Herrschaftszusammenhang, in dem das denkende Ich über das Objekt verfügt. Historisch stellt er sich als Herrschaft der westlichen Zentren über die Peripherien und so als kolonialer Herrschaftszusammenhang dar. Das Ich denke ist vom Ich erobere nicht zu trennen. Das eurozentrische Denken entfaltet sich als ontologische Rechtfertigung europäischer und später US-amerikanischer Herrschaft der kapitalistischen Welt über die Peripherien. Befreiung, die Dussel anstrebt, ist also ohne die Befreiung von der mit Rassismus und Sexismus verbundenen kapitalistischen Herrschaft nicht zu haben. Zu dieser Befreiung gehört eben auch die Befreiung von europäisch geprägtem Denken, das auf subtile Weise dieser Herrschaft durch Ontologisierung gerechtfertigt und in den Subjekten verankert hat. Im Interesse der so verstandenen Befreiung will Dussel nun einen Gegendiskurs der Moderne entwickeln. Dieser Gegendiskurs setzt an bei Erfahrungen, die in der Eroberung Lateinamerikas gemacht worden sind. Diese Eroberung waren nämlich keineswegs selbstverständlich, sondern rechtfertigungsbedürftig, und zwar deshalb, weil das eine widersprüchliche Angelegenheit war. Einerseits sollte es um die Ausbreitung des Evangeliums gehen, andererseits aber kamen auch die Dimensionen von Besitz, Eroberung, Gewalt in diesem Zusammenhang mit zum Tragen. Rechtfertigungsmechanismen oder zu den Rechtfertigungsmechanismen, die sich in diesem Zusammenhang ausbreiteten bzw. die eingebracht wurden, gehört die Rede von der natürlichen Minderwertigkeit der Indios, die deshalb aufgrund ihrer Minderwertigkeit erobert werden können, und die Notwendigkeit des Krieges für den Zweck der Evangelisierung. Diese minderwertigen Indios müssen mit Gewalt diszipliniert werden, damit das Evangelium zum Zuge kommen kann. Gegen Diskurse der Rechtfertigung der Eroberung am Beginn der Moderne entwickelt sich bereits ein Gegendiskurs aus der Peripherie. Das ist für Dussel vor allem Bartolomé de las Casas, der gestern Abend auch in dem Text von Robert Kurz zur Geltung kam. Bartolomé de las Casas kam mit den Eroberern nach Lateinamerika, genauer gesagt nach Kuba und Mittelamerika, und war selber ein Besitzer einer Encomienda. Die gab er aber zurück und wurde zu einem Kritiker des Encomienda-Systems. Las Casas selbst bemerkt, dass in einem autobiografischen Text, dass den Anstoß dazu, als die Lektüre eines Textes aus dem alttestamentlichen Buch Jesus Sirach gegeben habe. In dem Text heißt es, Zitat, man opfert den Sohn vor den Augen des Vaters, wenn man ein Opfer darbringt vom Gut der Armen. Kärgliches Brot ist das Leben der Armen, wer es ihm raubt, ist ein Blutsauger. Den Nächsten mordet, wer ihm den Unterhalt wegnimmt, und Blut vergießt, wer einem Landarbeiter den Lohn raubt. Diese Lektüre der Bibel wird zu so etwas wie einer Unterbrechung bei Las Casas und wendet seine Reflexion zu einer kritischen Reflexion auf die Eroberung Amerikas und deren philosophische Rechtfertigung. Dazu möchte ich nur zwei Aspekte, die Bartolomé de las Casas in seiner Schrift deutlich gemacht hat. Las Casas geht davon aus, dass alle Völker zum Christentum berufen seien, und in einer solchen Denkweise können die anderen nicht minderwertig sein. Also es gibt keine minderwertigen Menschen. Und jetzt kommt noch einmal ein kognitives Element. Das kommt darin zum Ausdruck, dass alle dazu in der Lage sind, durch schlussfolgerndes Denken zur Erkenntnis zu kommen, also auch zur Erkenntnis der Wahrheit des Evangeliums. Darauf kommt es in dem Zusammenhang an. Wenn dem so ist, hat die Eroberung Amerikas jede Legitimation verloren, zumindest die Legitimation, die in den Rechtfertigungen zur Geltung gebracht wird. Für Dussel ist Las Casas philosophische Reflexion bereits die Anerkennung des Anderen. Also man merkt schon an vielen Zusammenhängen, dass Dussel sehr schnell von der Moderne Zusammenhänge in historische Konstellationen einträgt und herstellt. Jetzt Zitat, denn, so sagt Dussel, Zitat, es ist evident, dass Furcht, Strafe, Waffengebrauch und Krieg Mittel sind, die von einer solchen Annahme sehr weit entfernt sind. Bartholomä ist sich darüber im Klaren, dass zwingt man dem anderen eine Theorie durch Gewalt und Krieg auf, dies eine Expansion desselben als selbes ist, die dialektische Einschließung des anderen in einer fremden Welt als Entfremdeter. Also im Grunde genommen Kategorien, die er in seiner Philosophie der Befreiung gewonnen hat, werden sehr schnell rückprojiziert auf historische Konstellationen. Nun ist, das sei der zweite Aspekt hier, bei der Suche nach dem Ursprung eines Gegendiskurses zur Moderne, Las Casas ein europäischer Theologe und Philosoph, Und der ist auch in seinem Gegendiskurs an die Perspektive der europäischen Denktradition gebunden. Also er argumentiert aus der europäischen Denktradition. Und deshalb, so formuliert Dussel, der eigentliche Gegendiskurs zur Moderne basiert auf der von den Opfern selbst formulierten Kritik. Entsprechend geht Dussel nun dran, dass er Argumente nachzeichnet, die sich in der Erzählung des Felipe Guamán de Ayala finden. Darin lässt sich, wiederum Dussel, die authentische Hermeneutik eines Indios aus einer Inka-Familie entdecken. Zitat Ende. Aus dieser Perspektive nun werden Widersprüche der Moderne zur Sprache gebracht, also immer in der Sicht Dussels. Und diese laufen auf eine, Zitat, auf eine beißende Kritik am Fetischismus des modernen Kapitalismus hinaus, der die Menschheit des Südens einem neuen Gott opfert, dem Anstieg der Profitrate, dem Kapital. Wie auch immer diese schnellen Vermittlungen, Gänsefüßchen, oder Unmittelbarkeiten zu denken sind, Dussel gewinnt hier eine für ihn wiederum zentral werdende Kategorie, nämlich die des Fetischismus. Im 20. Jahrhundert nun kommt für Dussel jetzt die entscheidende Erweiterung seines Denkens. Und das ist die Philosophie Emmanuel Levinas, das sein Denken irritiert. Levinas denkt eben nicht vom Ego, also vom solipsistischen Ego, sondern vom Anderen und damit statt vom Selben von der Exteriorität, das heißt von dem her, was außerhalb desselben und von dem liegt, was Dussel dann Identitätslogik nennt. Das Angesicht des Anderen wird nun zu einer ethischen Provokation, des Ego. Entscheidend ist die Nacktheit des Anderen, die, so Levinas, provoziert dazu, ihm Gewalt anzutun und ihn zu töten. Und zugleich, und darin liegt eine Paradoxie, begegnet im Antlitz des Anderen das Gebot, du wirst nicht töten. Diese Paradoxie macht für Levinas deutlich, dass die ethische Forderung keine ontologische Notwendigkeit ist. Nur, und darauf läuft Levinas und auch das Andocken von Dussel an Levinas hinaus, wenn der Andere dem Identitätszwang ontologischer Logik entzogen ist, hat er eine Chance, nicht in der Sphäre desselben zu verbleiben. Sein Antlitz signalisiert die Gegenwart eines unendlichen Zusammenhangs. Bei Levinas ist das letztlich den Zusammenhang einer unverfügbaren Transzendentalität. Und nur die Idee des Unendlichen bewahrt die Exteriorität des Anderen im Verhältnis zum Selben. Der Appell, du sollst mich nicht töten, begründet eine unhintergehbare Verantwortung, also eine nicht und zugleich nicht ableitbare Verantwortung für den Anderen und damit eine Ethik, die sich vom Logos der Ontologie löst und zu einer prima Philosophia wird. Das werden wir noch sehen. Logos der Ontologie meint bei Dussel immer den Logos im ganz im wörtlichen Sinne. Onto, ne, das Seiende oder das Sein, und Logos, die Rede, meint die Rede vom Sein. Levinas unterbricht nun, so im Sinne von Dussel, zwar den europäischen Diskurs der Moderne durch einen Gegendiskurs, der von der Alterität statt vom Selben ausgeht. Er ist also Begegnung mit der Alterität des Anderen, die jeder Logik des Seinsdenkens, also des Ontologischen, durchkreuzt. Und dennoch bleibt Levinas Denken eurozentrisch. Denn, immer in der Interpretation Dussels, ihm bleibt die Exteriorität des anderen jenseits des kapitalistischen Europa verborgen. Dennoch kann dieses Denken auf die Peripherie erweitert und in seiner Konstitution kritisiert zu einer zentralen Kategorie von Dussels Philosophie der Befreiung werden. Das heißt, Dussel versucht nun, diese Unterbrechung des solipsistischen europäischen Denkens vom anderen her in einem politisch-ökonomischen, weltgesellschaftlichen Zusammenhang zu formulieren. Dabei knüpft Dussel an Levinas Kategorie der Exteriorität, also sprich des Außerhalb des Seins, an. Dieses Außerhalb interpretiert Dussel jetzt als außerhalb der kapitalistischen Welt, und dieses Außerhalb ist vor allem von der Peripherie her verortet. Hier an der Peripherie, also außerhalb der kapitalistischen Zentren, muss ein neuer Diskurs in der Philosophie beginnen. Zitat: Es ist das Novum unserer Völker, das als das Neue in der Philosophie reflektiert werden muss. Zwei Logiken stehen sich dann gegenüber, die politisch reflektiert werden müssen. Das eine ist die Logik der Totalität, und da ist jetzt was anderes gemeint, als wenn wir von gesellschaftlicher Totalität reden, sondern das ist die Totalität der ontologischen Logik. Also quasi das Sein, was ja auch für das Ganze steht, genau das repräsentiert ja eine Totalität, die sich dann in ontologischer Logik artikuliert. Das heißt, das Licht des Seins erhält die Phänomene der Welt und macht sie erkennbar. Also sprich, nur im Horizont, sprich im Licht des Seins, im Horizont dieser Totalität, sind die Phänomene der Welt erkennbar, und diese Totalität erweist sich aber als geschlossene Immanenz in der Wiederkehr des Gleichen. Zitat Dussel: Am Ende bleibt das Selbst es selbst. In der Gegenwart des Seins gibt es nichts zu tun, als zu betrachten, zu spekulieren, über das Sein in Ekstase zu verfallen, es zu affirmieren und in seiner Eigentlichkeit tragisch zu verharren, dann fügt Dussel hinzu, zugunsten der Herrschenden, aber zum Schaden der Unterdrückten. Exterioritalität ist also außerhalb des Seins und meint, dass sich außerhalb des Seins eine andere Wirklichkeit erkennen lässt, die den Horizont des Seins überschreitet, und das ist der andere Mensch, der andere, in dem im Sinne von Levinas transzendierende Unendlichkeit aufblitzt. Er befindet sich also jenseits des Seins, das heißt des im Sein grundgelegten Verstehens und Interpretierens der Welt und des dadurch konstituierten Sinns. Dussel nun sieht das andere, den anderen nicht als in gewisser Weise anderen als solchen, sondern sieht den anderen eingebunden zunächst einmal in seine Biografie, wie in die Biografie, sowohl in die Biografie des Einzelnen als auch in die dem Einzelnen vorgängigen Geschichte des Volkes, in denen der andere lebt. Das heißt, das ist jetzt die Brücke, von der Herr Dussel jetzt Levinas versucht, politisch-ökonomisch zu kontextualisieren, besser gesagt zu verorten, wenn man bei Dussels Sprache bleiben will. Wenn man den anderen in seiner Biografie und in seinem Zusammenhang zum Volk versteht, dann macht das die Notwendigkeit der Kritik des gesellschaftlichen Systems notwendig, indem der andere zum Exterioren wird. Und dieses Phänomen, dass der andere zum Exterioren wird, fasst Dussel unter dem Begriff Entfremdung. Zitat: Das Sein des anderen ist entfremdet, wenn er selbst dezentriert und um eine fremde Totalität zentriert wird. Zitat Ende. Im Rahmen der global in Zentren und Peripherien gespaltenen Welt heißt das dann: Der entfremdete andere wird seiner Geschichte und Kultur beraubt. Und dies sieht Dussel zum einen im Rahmen geopolitischer Exteriorität, in der Europa beginnend mit der Eroberung Amerikas sich die Peripherie politisch-ökonomisch und zugleich kulturell unterwirft. Die vom Zentrum ausgehende Herrschaft, die den anderen unterwirft und entfremdet, ist die Herrschaft des Kapitalismus. Entfremdung und Herrschaft greifen ineinander und konstituieren einen gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem der divergente und exteriore andere der totalisierten Totalität kapitalistischer Herrschaft unterworfen ist. Das mag jetzt erinnern an das, was uns unter dem Begriff abstrakte Herrschaft vertraut ist. Das ist aber nicht der Schlüssel für Dussels Interpretation dieses Zusammenhangs. Der Fokus wird in einer Formulierung deutlich, wo er sagt: Die Praxis der Herrschaft ist ein personales Verhältnis. Es stellt den anderen in den Dienst der Herrschenden. Ne, und darin wird dann schon die Tücke von Dussels Interpretation des Kapitalismus deutlich. Er interpretiert ihn, oder versteht ihn nämlich in personalisierenden Kategorien. Und damit ist ihm der Zugang zu abstrakter Herrschaft letztlich verstoßen. Entsprechend, jetzt im Dussels Denken wieder, gehört zur Entfremdung dann, das liegt wieder in der Logik dieser Personalisierung, entsprechend gehört zur Entfremdung die systematische Aneignung der Früchte der Arbeit des beherrschten anderen. In diesem Sinne erweisen sich Entfremdung und Machtausübung als die zwei Seiten der totalisierten Totalität. Diese totalisierte Totalität ist bei Dussel fast ausschließlich, würde ich sagen, trotz so einiger irritierender Formulierung, personalisierend verstanden. Aus diesen Ansätzen oder dieser Ansätze oder diese Überlegungen systematisiert Dussel zu einer Philosophie der Befreiung, die er nicht zufällig als Ethik der Befreiung versteht. Dabei ist entscheidend, dass Dussel zwei Denkweisen gegenüberstellt. Also einerseits eine Denkweise, die von der Ontologie ausgeht. Das ist eine Ontologie, die Ontologie geht von den Phänomenen aus. Und zumindest die Ontologie, wie sie dann also bei Husserl und so weiter grundgelegt ist, also jetzt nicht in der griechischen, aristotelisch ist das ja auch schon, gibt es ja auch genau diesen, da wird ja dieser Ansatz auch stark gemacht. Ja, wie auch immer, jetzt im Einzelnen, jedenfalls die Ontologie geht von den Phänomenen aus und durchdringt diese Phänomene durch ihre Erkenntnis und stößt durch diese die Phänomene durchdringende Erkenntnis zum Wesen vor. Dem stellt Dussel einen anderen Zugang gegenüber, nämlich einen Zugang, der die Exteriorität des anderen respektiert. Der andere kann nicht einfach erkenntnismäßig durchdrungen werden, sondern der andere muss sich von sich selbst her offenbaren. Und von daher redet Dussel, natürlich angelegt an die theologische Tradition, von der Epiphanie des anderen, der nicht erkannt wird als Objekt, sondern sich zu erkennen gibt und das in seiner Exteriorität und der daher auch nicht einfach in den Horizont der Ontologie eingeordnet werden kann. Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass der Begriff Horizont auf das griechische Horizo zurückgeht und Horizo heißt begrenzen. Also der Horizont des Seinsdenkens ist ein begrenzender Horizont, der damit das andere oder den anderen, der nicht in diesen Horizont eingeordnet werden kann, überhaupt gar keinen Zugang hat, beziehungsweise ihn nur im Endeffekt unterwerfen kann. Das geht in die Richtung, wie Dussel dann da Totalität versteht. Mit der Exteriorität bricht nun und der Epiphanie des exterioren Anderen bricht von außen in das System des Kapitalismus geprägte Welt ein, stellt diese Welt in Frage, bricht mit ihr und öffnet sie für die Praxis der Transformation. Befreiung ist dann, Zitat, die Praxis, die die phänomenologische Ordnung umkehren und sie in die metaphysische Transzendenz führt, die die totale Kritik des etablierten, fixierten, normalen und Toten ist. So Dussel. In Dussels Ethik, in Dussels Denken, wird in dieser Logik die Ethik zu einer Art ersten Philosophie, in der Denken und Handeln grundgelegt ist. Sie tritt an die Stelle der reinen Vernunft, die mit ihren Versuchen, Gott und darin Grund und Ziel der Welt metaphysisch zu begründen, gescheitert ist. Also, was die reine Vernunft nicht vermochte, soll nun die Ethik leisten, nämlich dem Leben in der Welt und der Suche nach Befreiung ein rationales, sprich metaphysisches Fundament zu geben. Dussel ist nun, hat sich immer wieder mit kritischer Theorie auseinandergesetzt und das würde ich gern noch darstellen, weil das so für unseren Zusammenhang auch nicht uninteressant ist, weil wir ja auch aus diesem Tradition oder aus diesem Denkzusammenhang kommen. Berührungspunkte wie Differenzen zwischen kritischer Theorie und seiner Philosophie der Befreiung ergeben sich aus dem, was er dann den Locus Enunciationis nennt. Wörtlich ist damit gemeint, der Ort der Darlegung eines politisch-ökonomisch-philosophischen Zusammenhangs. Zu diesem Ort gehören die Subjekte, die den Inhalt darlegen, wie der Ort, von dem her sie es tun. Der Begriff zielt somit auf die Kontextualität, die der Reflexion zugrunde legt und die in sie eingeht. Kritische Theorie nun ist an den Kontext Europa gebunden, während die Philosophie der Befreiung, dessen kolonialisierte lateinamerikanische Peripherie als Ort der Reflexion und der Erkenntnis nimmt. Anknüpfungspunkte und Differenzen macht Dussel im Blick auf drei Generationen, wie er das sortiert, kritischer Theorie deutlich. Im Blick auf die erste Generation ist der zentrale Berührungspunkt, deren Insistieren auf die materielle und somatische Dimension des Leidens der Opfer und die Abschaffung des Leidens. In einem Zitat von Adorno: Das leibhafte Moment meldet der Erkenntnis an, dass Leiden nicht sein, dass es anders werden soll. Bei Adorno kommt nun ein zweites Element hinzu, das sich gegen eine falsche Unmittelbarkeit aus der Erfahrung des Leidens alle möglichen Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist, so wird in dem Diktum von Adorno deutlich, das Leid gibt zu denken. Und insofern verbindet sich dieses Insistieren auf der somatischen Dimension mit einem Denken, was nicht mit Praxis identisch ist, ne, zu dem es gehört, dass es für deren Erkenntnis es wesentlich ist, dass es eine Differenz gibt oder einen Überschuss theoretischen Denkens über die Praxis. Jedenfalls mit dem angedeuteten Zusammenhang konvergiert das spezifisch Materialistische oder darin konvergiert das spezifisch Materialistische mit kritischer auf gesellschaftliche Totalität ausgreifender Erkenntnis sowie auf die Verhältnisse sowie auf eine Praxis, die Verhältnisse verändern. Die Differenz sieht Dussel nun darin, dass die Opfer, also die Leidenden, allein die Arbeiter und verfolgten Juden seien in der kritischen Theorie. In der dritten Generation kämen dann noch die Frau und die Arbeiter in der Krise des Wohlfahrtsstaates hinzu.
Wer ist denn die dritte Generation? Bitte? Wer ist denn die dritte Generation? Nennt er da auch
Namen? Das ist Honneth vor allem.
Ja, ja. Und die zweite ist Habermas.
Die zweite, da komme ich gleich, ist Habermas und Sprachphilosophie. Das ist 2000 irgendwas. Das ist aus dem Kölner. Ich habe es im Liter. Ich kann gerade gucken. Also ist. Nee, 2020er Jahre. Also ist relativ jung. Also diese Geschichten. Die kritische Theorie nun will Dussel also vor dem Hintergrund dessen, was sie ausschließt, nämlich den anderen an der Peripherie, konfrontieren mit der Alterität, ne, und damit die kritische Theorie erweitern. Das ist das eine. Und zum Zweiten will er ihre negative Dialektik überschreiten, indem die negative Materialität, also diese leidensomatische Dimension, ne, das Leiden, das abgeschafft werden muss, will er durch die Affirmation der Alterität überwinden. Und die Alterität ist wieder das Einfallstor letztlich für metaphysische Reflexion und damit für eine metaphysisch begründete Ethik der Befreiung. Die zweite Generation, die er vor allen Dingen mit Habermas in Verbindung bringt, sie sei geprägt von der Diskurstheorie, in der sich die philosophische Wende von der Subjektphilosophie zur Reflexion auf Sprache findet. Und insofern ist sie für Dussel dann wiederum ein Anknüpfungspunkt, weil die Überwindung des solipsistischen Bewusstseins durch das Paradigma der Sprache bzw. Kommunikation zumindest mal relativiert wird. Zugleich kritisiert Dussel, dass hier aus dieser Kommunikationsgemeinschaft, Gänsefüßchen, natürlich der andere wieder ausgeschlossen ist und die Kommunikationsgemeinschaft keinen Platz hat für den Exterioren und für Exteriorität. Und zugleich, und das konvergiert durchaus so mit einer Kritik, die auch in unseren Kreisen an dieser Kommunikationsgemeinschaft geäußert wird, dass sie blind ist für Asymmetrien, ne, dass sie eine und damit für Herrschaftsverhältnisse und letztlich auf das Kriterium der Wahrheit wird dann gewonnen, nicht an inhaltlichen Kategorien, sondern an einem formal korrekten Kommunikationsprozess, ist also an die Formalität eines Prozederes gebunden. Dagegen bringt Dussel interessanterweise die erste Generation kritischer Theorie wieder ins Korrigieren, ins Spiel, nämlich dass er darauf insistiert, die somatische Dimension, die materiell-somatische Dimension ist unverzichtbar für so etwas, was er dann als Philosophie der Befreiung entwickelt. Die dritte Generation ist dann vor allen Dingen auf Honneth fokussiert. Honneth habe zwar die Kategorie der Anerkennung im Rahmen der europäischen Denktradition analysiert und sich mit den Grenzen einer Theorie der Gerechtigkeit auseinandergesetzt, deren Kategorien sich nicht an materialer Inhaltlichkeit, sondern auch formal am Prozedere der Konsensfindung orientieren. Das hat Honneth kritisiert nach Dussel. Dennoch bleibt er im traditionellen Eurozentrismus stecken, denn er könne weder die materielle Exteriorität der Opfer, also ihren ökonomisch-sozialen, ökologischen, politischen und kulturellen Ausschluss wahrnehmen, noch die hegemoniale Struktur des europäischen Postkolonialismus, der sich in den Stichworten Zentrum, Peripherie, Metropolitane, postkoloniale Welt, Machismus, Feminismus artikuliert. Und vor allem finde Honneth keinen Zugang zu den neuen sozialen Bewegungen, die in einem globalen Kontext agierten. Wenn jedoch der Kampf um die Affirmation des ausgeschlossenen Anderen als des Differenten geführt werde, dann kann dieser Kampf als Praxis der Befreiung verstanden werden, die darauf zielt, mit der herrschenden Ordnung zu brechen, statt den Anderen in die herrschende Ordnung zu integrieren.
Also quasi. Bitte? Eine kurze Frage. Wen meint er denn mit neuen sozialen Bewegungen konkret?
Das sagt er nicht.
Ja,
das bleibt diffus. Ne? Da kann man fast sagen, ne? So für was weiß ich, die neuen sozialen Bewegungen irgendwie als solche. Ne? Also ja, im Grunde genommen alles das, was gegen das herrschende System auf irgendeine Weise anstinkt. Ne, also das wird, und da ist sein
Bild. Das Weltsozialforum oder?
Bitte? Ja, genau. Genau, also da, das zitiert er dann, ne, öfter, also dieses Zeug so, ne? Eine Welt, wie heißt das denn? Eine andere Welt ist möglich. Und so kam. Ja. Also das erschließt sich dann aus Assoziationen, wo er dann dran denken mag. Jedenfalls, in diesem Kampf, wo der andere nicht einfach quasi gleichberechtigt im Rahmen der bestehenden Ordnung gemacht wird, in diesem Kampf trifft, Zitat, die Identität der geltenden Ordnung auf die Herausforderung der Differenz mit all den vielen Gesichtern der in der materiellen Sphäre des politischen Feldes Unterdrückten oder in der formalen Sphäre ausgeschlossenen Frauen und Männer. Bevor ich dann zu ein paar kritischen Einwänden, die ich zumindest ansatzweise formulieren will, komme, möchte ich noch die Perspektiven benennen, zumindest andeuten, die Dussel dann in seiner Philosophie der Befreiung quasi affirmativ verfolgt. Das stellt sich da in den Begriffen Transmoderne, Transversalität und Transformation. Das Trans bedeutet immer ein über hinaus und zugleich einen Bruch, ja, der aber eigentlich kein Bruch ist. Ne, die Transmoderne, der Begriff Transmodern zielt auf eine radikale Neuheit. Überschritten wird der Begriff der Postmoderne, der ja immer noch ein Moment der Moderne darstellt und deshalb kein Trans enthält, sondern eben ein Post. Transversalität ist eine Kategorie, die aus der Exteriorität universeller Kulturen im Plural gewonnen wird und die sich von Moderne und Postmoderne unterscheidet, insofern sie von einem anderen Ort her nicht gewonnen werden, sondern einbrechen. Sie ermöglichen einen interkulturellen Dialog unter der Voraussetzung, dass dabei die mit den Herrschaftsverhältnissen verbundenen Asymmetrien kritisch reflektiert werden. Der kulturelle Dialog nun ist Teil eines Kampfes, der, und das ist jetzt für Dussel zentral, auf die kritische Transformation des Politischen zielt und zu einer neuen Ordnung führen soll. Transformation des Politischen besagt schon, dass das Politische zum Feld wird, auf dem der Kampf um Befreiung ausgetragen wird, und sein Inhalt ist die Transformation des Politischen, nicht des politisch-ökonomischen, sondern es ist die Transformation des Politischen. Und in diesem Kampf, der auf der politischen Ebene ausgefochten wird, den Kampf um Transformation, wird die Ethik zur Normativität des Politischen, also sprich zu einer normativen Orientierung. Und dafür entwickelt Dussel nun formale Prinzipien, die Formales und materiale Inhaltlichkeit miteinander verbinden. Da ist zum einen das material-inhaltliche Prinzip des Lebens, das zielt auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse und knüpft an das Somatische, an die Kategorie von Körperlichkeit und Somatik an. Zum Zweiten das formal-rechtlich-demokratische Prinzip. Das geht darauf raus, rechtlich-demokratische Verfahrensweisen zum Kriterium von Entscheidungen und Handlungen zu machen. Und schließlich das Prinzip der Machbarkeit, das der Begrenztheit der Conditio Humana Rechnung tragen soll. Von daher gibt es immer das Prinzip der Machbarkeit, eröffnet einen Horizont der Reflexion zwischen dem, was denkbar ist, und dem, was real möglich ist. Akteure der Befreiungspraxis nun sind soziale und politische Bewegungen, deren Praxis, und hier kommt jetzt die Ergänzung der Negativität durch Affirmation zur Geltung, hat ein negativ dekonstruierendes Element, das sich im Kampf gegen die herrschende Ordnung Geltung verschafft, und ein positives Element, das auf Auswege aus der Konstruktion und die Konstruktion einer neuen Ordnung verweist. Der Kampf nimmt negativ seinen Ausgang aus der Verwundbarkeit durch Armut und Ausgrenzung, somatisches Element, und speist sich positiv, fällt mir recht schwer zu zitieren, aus einem Lebenswillen, der sich als unbesiegbare Kraft des Lebens erweist, die stärker ist als der Tod, Ungerechtigkeit und Korruption. Dieses affirmative Element, positive Element, steht im Dienst des Lebens und muss den Lebenswillen erfüllen. Entsprechend, Zitat, müssen sich die popularen Bewegungen wie das Volk selber organisieren. Befreiungspraxis ist also an das Volk gebunden. In ihm steckt die exteriore, populare Hyperpotentia, also Übermacht, die gegen die interiore Potentia der herrschenden Ordnung in Stellung gebracht wird. Und das aufgrund der Lebenskraft, die im Volk steckt. Die Praxis der Befreiung versteht Dussel als antihegemoniale Praxis und Aufbau einer neuen Hegemonie. Und hier kommen, wie angedeutet, negativ-dialektische und affirmativ-analektische Orientierung zusammen. Die Träger davon ist das Volk, das wendet sich negativ widersprechend gegen die herrschende Ordnung und bewegt sich affirmativ-analektisch hin auf den Aufbau einer neuen Hegemonie als einer Welt, in der alle Welten Diversität Platz haben. Anders verstanden, eben nicht als gesellschaftliche Totalität, also als eine als der Versuch auf den Zusammenhang, den konstituierenden Zusammenhang eines Ganzen, einer Totalität auszugreifen, sondern sie wird, wie eben angedeutet, schon ontologisch gedacht, also im Horizont der Seinsordnung gedacht. Und deshalb, so Dussel, sei sie unzureichend und soll durch die in der Auseinandersetzung mit Levinas gewonnenen Kategorien von Exteriorität und Alterität korrigiert werden. Die Logik der Exteriorität soll dann die Grenzen immanenter Totalität und die Alterität, das von Hegel geprägte Identitätsdenken durchbrechen, dem auch die kritische Theorie verhaftet bleibt. Und das soll dann ergänzt werden, eine andere Totalität gewonnen werden durch durch eine Ethik, in der dann die Exteriorität des anderen zum letztlich metaphysischen Ausgangspunkt wird. Vor dem Hintergrund, dass Dussel also keinen gesellschaftlichen Begriff konkreter weltgesellschaftlicher Totalität entwickeln kann, bleibt er letztlich dem Schema des Kräfteverhältnisses zwischen Herrschenden und Beherrschten verhaftet. Er ist nicht dazu in der Lage, einen weltgesellschaftlichen Gesamtzusammenhang zu denken. Er bleibt schematisch letztlich in der Wiederkehr des Gleichen, des immerwährenden Kampfes zwischen Unterdrückten und Herrschenden gefangen, denkt nicht prozesshaft und kann von daher natürlich auch keinen prozessierenden Widerspruch denken, weil das in dem Schema, in seinen Schemata überhaupt gar nicht aufgeht. Das würde dann letztlich so einen Bruch mit seinen Schemata beinhalten. Und prozessierenden Widerspruch denken heißt natürlich zugleich Krise denken. Und davon ist Dussel völlig, völlig unbeleckt. Und von daher bleibt es dann im Grunde genommen bei einer immerwährenden, zumindest mal auf der analytischen Ebene, ausgrenzender Exteriorität des anderen, und er realisiert nicht, dass gerade die Krisen einen wachsenden Prozess von Ausgrenzung und Tod vorantreiben. Dussels unzureichender Begriff der Form der kapitalistischen Gesellschaft als Weltgesellschaft spiegelt sich in einem auf politische Macht reduzierten Verständnis des Fetischismus. Darauf komme ich jetzt nochmal zurück, um deutlich zu machen, unter dem Bann des Fetischs steht nicht einfach die politische Macht, sondern das Ganze der kapitalistischen Gesellschaft, die dem abstrakten Selbstzweck der Vermehrung von Kapital um seiner selbst willen im Rahmen einer abstrakten Herrschaft unterworfen ist, der auch die Exteriorisierten nicht entkommen können. Ihre Ausgrenzung ist dann nicht einfach exterior, sondern eher die auf Vernichtung hinauslaufende einschließende Ausschließung oder ausschließende Einschließung. Sie vollzieht sich immer, Zitat Robert Kurz, noch im polaren Muster von Rassismus und Antisemitismus, von Definitionen eines lebensunwerten Lebens einerseits und phantasmatischer Projektion eines auszulöschenden fremdrassigen Prinzips andererseits. Zitat Ende. Die hier erkennbaren Prozesse sind nicht einfach der Moderne, sondern im wörtlichen Sinne ihrer Deformation zuzuordnen, in denen rechtlich regulierte Verhältnisse anomische Prozesse übergehen. Und das ist auch die Grenze seiner ganzen Vorstellung einer Transformation des Politischen im Sinne einer Demokratisierung. Der dritte Punkt, nochmal ein Hinweis auf die Problematik der Herausforderung, also Exteriorität, der Verbindung von Exteriorität und Alterität als Herausforderung für Recht und Ethik. Es ist eben problematisch, wenn Dussel von einer Transformation des Rechtssystems mit neuen Rechten und einer neu zu schaffenden rechtlichen Macht spricht. In seiner Rede von einem neuen und alternativen Rechtsstaat sowie von einer im Sinne der historischen Entwicklung des Rechts zu verstehenden organischen Transformation des Rechts, der Rechtsordnung wird erkennbar, wie sehr er der bürgerlichen Rechtsordnung auch noch im Zerfall verhaftet bleibt. Und so kommt es statt zum Bruch, den er ja will, mit den Formen kapitalistischer Gesellschaft, letztlich zu einer Vermischung von Ausgangspunkt und Ziel emanzipatorischer Transformation. Ne, vom Ausgangspunkt, mit dem gebrochen werden soll, werden Elemente gleichsam auf das Ziel hin projiziert. Letzter Punkt. Die Ethik, das Verständnis von Ethik als Metaphysik des Handelns. Das halte ich für einen ziemlich zentralen Knackpunkt, der in dem eine ganze Reihe anderer Punkte impliziert sind. In seiner Philosophie der Befreiung will Dussel auf die philosophische Tradition der Erstbegründung zurückgreifen. Und diese philosophische Tradition, das ist ja letztlich der Rückgriff auf eine Erstursache, die gleichzeitig als Letztursache teleologisch ausgerichtet ist. In dieser Tradition will er eine Antwort auf die Frage nach dem letzten Grund und Ziel. Erstursache, letzte Grund und Ziel menschlichen Lebens und der Geschichte geben. Anknüpfend an den Primat der praktischen Vernunft wird bei Dussel die Ethik zur Metaphysik des Handelns. Also nicht mehr die reine Vernunft, sondern die praktische Vernunft wird jetzt zum Ausgangspunkt metaphysischen Resonierens. In dieser Perspektive wird auch die Politik in die philosophische Erstbegründung einbezogen und so ontologisiert. Dadurch, dass Dussel in seiner Philosophie der Befreiung an die philosophische Tradition der Erstbegründung anknüpft und sie historisch konkretisiert, handelt er sich eine Reihe von Problemen ein. Mit der Politik, mit der Ontologisierung der Politik, werden Kategorien wie die Person des Unterdrückten und damit verbunden das Volk als Gemeinschaft der Unterdrückten und als Gegenbild zur Gesellschaft die Gemeinschaft ontologisiert. Damit werden historisch höchst fragwürdige Kategorien wie Volk und Gemeinschaft zu ontologischen Ehren erhoben. Zwar bezieht Dussel diese überzeitliche und damit jenseits der Geschichte angesiedelten Kategorien, das meint in diesem Zusammenhang Ontologisierung, immer wieder auf die Geschichte und unterscheidet sie von Missbrauch und Fehlentwicklungen. Das geht aber nur, andock an gestern Abend, über den Weg der Unterscheidung zwischen Eigentlichem und historisch Kontingentem. Entscheidend ist, dass Dussel über die Fundierung einer Ethik, die Fundierung seiner Ethik in den von ihm formulierten Prinzipien, Befreiung erst nachträglich, eine Beziehung erst nach, Befreiung erst nach, also erst nach, besser so gesagt. Entscheidend ist, dass Dussel, ich lasse den langen Umweg jetzt weg, erst nachträglich eine Beziehung zur Geschichte herstellen kann, gleichsam als konkretisierende Anwendung aus dem prinzipiellen Eigentlichen. Die Ontologisierung der Politik macht es eben schwer oder auch unmöglich, die polare Einheit von Ökonomie und Politik und die kapitalistische Gesellschaft als fetischisierte Gesellschaft zu analysieren. Noch einmal, fetischisiert ist nicht die kapitalistische Gesellschaft, sondern die Verkehrung der Politik in eine vom Volk getrennte selbstbezügliche Macht der Herrschenden. Dass die Exteriorität des Volkes keine Gewähr dafür bietet, dass auch das Volk dem gesellschaftlichen Zusammenhang unterworfen ist und sich gerade in Krisenzusammenhängen Ressentiments, völkisch-identitäres und Gemeinschaft als Ausgrenzung der Fremden breit machen, kommt bei ihm nicht in den Blick. Die ontologisierte Kategorie des Volkes, so stellt auch Kastner fest, dominiert die historische Analyse so sehr, dass darin rechte und reaktionäre Tendenzen keinen Platz haben. Als Schlussbemerkung: Zu den bei aller Kritik zu beobachtenden Impulsen gehört sicher der Impuls, dass die Analyse kolonialer Strukturen nicht auf die Analyse politisch-ökonomischer Formen begrenzt sein darf. Einzubeziehen sind kolonial geprägte Erkenntnis ebenso wie die Unterwerfung nicht-europäischer Kulturen und Symbolwelten. Sie machen Menschen auch in ihrer kulturell-symbolischen Eigenständigkeit gefügig, indem sie die anderen dem eigenen Kosmos unterwerfen und so zur sich totalisierenden Herrschaft gehören. Dies impliziert Rückfragen an die europäisch geprägten Kategorien von Erkenntnis und Universalisierung und der Universalisierung europäischer kultureller Vorstellungen und Lebensformen, wie auch deren symbolischer Artikulation. Das darf jedoch nicht in Konkurrenz zur Analyse der Gesellschaft, zur Analyse der die Gesellschaft als Ganzes, als weltgesellschaftliches Ganzes konstituierenden Form zusammenhängen, gesehen werden. Im Sinne der Kritik der Wertabspaltungsvergesellschaftung käme es darauf an, die Kritik von Wert und Abspaltung zur Geltung zu bringen, ohne die kulturell-symbolischen Ebenen davon zu trennen oder davon abzuleiten oder sie gar zu idealisieren. Es käme alles darauf an, darauf hat Roswitha ja in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder aufmerksam gemacht, es käme darauf an, den Zusammenhang der Wertabspaltungsvergesellschaftung Rechnung zu tragen und darin zugleich der Eigenlogik kultureller wie symbolischer Dimensionen stattzugeben.